Energy Sachsen Music Lounge.
Eine neue Folge unserer Energy Sachsen Music Lounge. Heute mit Marjan. Hi.
Hallo. Moin.
Ich freue mich erstmal sehr, dass du da bist und ich hoffe, wir haben heute einen ganz entspannten Talk.
Ah ja, ich freue mich mies, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Es geht heute um dich, deine Musik, deine Texte, alles, was da eben so dazugehört. Damit wir uns aber so ein bisschen besser kennenlernen zum Anfang, spielen wir zusammen unser Speed-Dating.
Okay, alright.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed-Dating. Ich stelle dir so ein paar ganz kurze Fragen und du antwortest einfach mit dem Ersten, was dir dazu einfällt.
Boah, ich bin mies schlecht in sowas.
Na, ist auch nicht schlimm, du kannst auch eine Frage skippen, wenn du willst.
Okay. Wir tryen mal.
Das mag ich.
Guck, da geht's schon los. Keine Ahnung, was ist das für eine riesengroße Frage, Digga. Das ist so, kann darauf doch nicht mit einem Ding antworten.
Du kannst alles
gute,
sagen.
Gute Musik.
Okay, das mag ich nicht.
so Unechtheit.
Mhm, meine Freunde sagen über mich.
Korrekter Typ.
Man sieht mich nie ohne.
Ich rauche nicht mehr. Eigentlich wären es immer Zigaretten gewesen, aber ich rauche nicht mehr. Deswegen sieht man mich nie ohne Snooze mittlerweile. Dafür snooze ich jetzt.
Okay. Wie lange schon?
Seit einem halben Jahr oder so. Seit Juni, Juli.
Ey, krass. Herzlichen Glückwunsch.
Na, es ist natürlich offensichtlicher Selbstbetrug, weil ich snooze und mir dann einrede, dass ich so alles viel besser mache. Aber es ist okay, es ist so small steps.
Sehr gut. Meine Macke.
Boah, ich weiß nicht, ich kriege immer so einen Rappel, einmal so, keine Ahnung, zwischen einmal die Woche und so einmal im Monat. Und dann so ist es immer so Weltzusammenbruch. Und ich denke so, ich weiß nicht. Alles geht den Bach runter.
Okay.
Und dann muss man mich da wieder so rausholen oder ich mich selber. Und dann geht's wieder weiter.
Also so kleine Downer, könnte man sagen.
Ja, voll. Immer so kleine Nervenzusammenbrüche immer mal wieder.
Dann passt aber eigentlich ganz gut die nächste Frage. Meine beste Eigenschaft.
Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin so ganz, ganz gut darin, so die Leute um mich rum so zu lesen, beziehungsweise so sensibel zu sein und einfach so, ich habe immer das Gefühl, ich kann ganz gut so auf deren Bedürfnisse eingehen, die haben.
Voll schön. Also Empathie eigentlich.
Ja, Empathie, genau.
Deine Lieblingsserie?
Malcolm mittendrin, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, warum?
Ich finde, die ist einfach so gut gemacht und die hat so eine schöne Wärme und so einen tollen Humor, der wirklich so funny as hell ist, aber trotzdem gleichzeitig so eine Nostalgie gibt und einen so umarmt und trotzdem irgendwie so auch so böse ist und gemein ist. Ich finde, die haben so viel richtig gemacht.
Vorletzte Frage vom Speed-Dating. Musik machen ist wie?
Ich weiß nicht, wie. Das klingt jetzt so richtig cheesy, aber es ist schon wirklich wie atmen.
Wow.
Es tut mir leid, es ist echt eklig, aber es ist wirklich auch die Wahrheit.
Aber du darfst dir gerne so cheesy sein, wie du willst. Es geht hier heute um dich.
Ja, Mann, aber es ist schon wirklich hart.
Und wäre ich geworden, wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte?
Keine Ahnung. Irgendwie so ein Student, der so nicht auf den Punkt kommt.
So ein Dauerstudent.
Ja, wahrscheinlich.
Okay, geil. Dann legen wir jetzt richtig los. Dein erster veröffentlichter Song ist ja von 2019. Erstmal super basic. Krass. Frage, aber muss. Wie und vor allem warum hast du angefangen, Musik zu machen?
Boah, ich habe angefangen, Musik zu machen schon ganz lange vor 2019. Ich weiß nicht, für mich hat das alles angefangen, ich glaube, mit so einer DVD von Phil Collins 2004 in Paris, was mein Dad mir gezeigt hat. Und seit diesem Tag wollte ich unbedingt Schlagzeug spielen. Und das war so geil, weil Phil Collins ist so zuerst mal so auf die Bühne gekommen und hat erst mal so 20 Minuten Drum-Solo gemacht. Und dann kam die ganze Band so auf die Bühne und dann hat er irgendwann geswitcht und ist von den Drums so ans Mikrofon gegangen und hat einfach die heftigste Show aller Zeiten gespielt. Und seit diesem Tag wollte ich so, wie gesagt, Schlagzeug spielen. Und dann kam irgendwann Singen dazu und ich habe so, meine Mom und meine Schwester haben so Klavier gespielt. Und dann so ab 10, 11 habe ich einfach nichts anderes mehr gemacht von einem auf den anderen Tag, als jeden Tag so, keine Ahnung, 3-4 Stunden so Klavier zu spielen, so richtig besessen. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, warum ich da reingerutscht bin. Es hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Und ja, irgendwie ist es dann so das Ventil für alles geworden. Ja, und das, dann habe ich nie wieder aufgehört.
Also war das schon immer so dein Traum, Musiker zu werden?
Ich weiß nicht, ich habe vor kurzem mal bei mir zu Hause so alte Schulunterlagen gefunden und da hatten wir so das Thema Berufe und da sollte man sich so malen bei seinem Future-Beruf.
Aha.
Und da hatte ich so zwei Kästchen zur Auswahl und beim einen habe ich mich so gemalt als Straßenbauer, weil mein Dad hat so Straßenbauer. Und auf dem anderen Kästchen habe ich mich so gemalt als so Comedian on Stage, weil ich immer so H.P. Kerkeling-Videos angeguckt habe. Mhm. Und dann sollte man so sagen, so warum macht man das? Also warum hat man das jetzt ausgewählt? Und beim einen war es so, ja, weil mein Vater macht das. Und beim anderen war es so, ja, weil es Spaß macht. Und dann war so noch so ein anderes Kästchen. Und da war die Frage so, was ist dir wichtig an deinem zukünftigen Beruf? Und da habe ich nur reingeschrieben, es muss Spaß machen. Und das fand ich so nice von meinem 8-jährigen Ich, dass er einfach damals erkannt hat, so mit 8, ey, es ist so gar nicht, es kommt gar nicht aufs Geld an, sondern es muss einfach Spaß machen. Und das fand ich irgendwie, fand ich voll sweet, war ich stolz auf mich, auf mein kleines 8-jähriges Ich.
Voll krass. Ich glaube, die meisten Kinder würden irgendwas ganz Unrealistisches sagen, wie, weiß ich nicht, ich möchte mal Superheld werden oder so.
Ja, maybe. Oder ich will Millionär werden.
Genau, genau. Hauptsache Geld, naja. Okay, aber wie ging das dann so weiter? Also du hast es als Hobby gemacht. Wie bist du dann aber vom Hobby zum Professionellen übergegangen?
Ja, die Entscheidung wurde mir so ein bisschen abgenommen, weil ich hab dann immer so in meinem Zimmer und in meiner Garage, beziehungsweise dem von meinen Eltern, Musik gemacht und habe das immer so ein bisschen für mich gemacht und dann irgendwann schon auch in Bands gespielt und auch mal in irgendeinem Stadtfest gesungen und so. Und dann war ich halt irgendwann so der Musiktyp. Und da war ich so vielleicht so 17, 18 und dann ging so gerade das so die Schule zu Ende. Das war ja Anfang 2018. Und dann hat genau in der Zeit ein guter Kumpel von mir seinem großen Bruder Bescheid gesagt, dass es bei ihm so einen Musiktyp gibt. Weil sein großer Bruder ist Musikproduzent in Berlin. Ah. Und das ist Kilian, mit dem ich angefangen habe, dann Musik zu machen. Und der kam dann nämlich einmal runter in den Süden. Wir kommen aus dem gleichen Dorf, aber Kilian ist 7 Jahre älter und hat schon lange in Berlin gelebt. Und der kam dann aus Berlin mal so um Weihnachten rum. Und wir haben einfach mal so einen Track aufgenommen. Und dann war das irgendwie funny. Der Track hieß MDMA und war so ein schlimmer Trap-Banger. Und ich weiß bis heute nicht, was Kilian daran jetzt cool fand. Weil das war so ein ganz, also es war wirklich so ein Stunny-ass, besoffener Jugendlicher, macht einen auf Gangster-Rapper.
Ja.
Aber irgendwas hat er da drin gesehen. Und dann war so Anfang 2018 Schule fertig. Und dann bin ich immer mit Florenz, diesem Kumpel, zu seinem großen Bruder nach Berlin gefahren und wir haben da immer Musik gemacht. Und für mich war das so einfach ein Riesenabenteuer. Es gibt von mir so Sprachnachrichten aus dieser Zeit, wo ich so einem Kumpel schreibe und bin so, ey, wir können bei Kilian pennen. Und ich sage einfach wortwörtlich, und wir können einfach die ganze Zeit saufen. Und das war so richtig so, die Hauptmotivation dahinter war einfach so, wir können da einfach mies chillen und es gibt keine Eltern da und so, wir können da umsonst leben und umsonst ins Studio gehen. Aber ich hatte null so im Hinterkopf, dass daraus, also dass Kilian und sein Homie Joe, mit denen wir das zusammen gemacht haben, ja nicht zum Spaß machen, sondern dass sie da was drin sehen und dass die ja ihre Miete irgendwie bezahlen müssen. Und ich war ja halt so irgendwie 18 und mich hat gar nichts gejuckt. Und die haben dann wiederum die Musik genommen, die Demos genommen, diese Songs, die wir da gemacht haben, und haben die an Labels geschickt. Und dann kam so nach 3-4 Mal nach Berlin fahren, wurde mir dann so eröffnet, dass so da Leute Interesse dran haben und die Musik gut finden. Und es war so wirklich sehr märchenhaft, muss ich sagen, weil es war dann so einfach so, man hat einfach nur gechillt. Und am Ende davon stand dann so ein Angebot von einem Label. Ja, und das war dann so mein Entrance in dieses Business. War einfach so völlig ohne Hintergedanken und so völlig naiv. Und ja, seitdem mache ich das irgendwie. Seit 2019, ja.
Gab es da auch viele Zweifel so aus deinem Umfeld? Keine Ahnung, deine Ellies oder irgendwelche Freunde, die gesagt haben,
Ey, das Ding war, es war einfach gar keine Zeit dafür, sondern das war so ganz verrückt. Das war einfach so ein, es hat einfach, also ich habe das gemacht und es hat geklappt und es gab nie diese Phase zwischen, boah, was mache ich mit meinem Leben, weil zwischen irgendwie mit Schule fertig sein und ich sitze mit Crow in Stuttgart und er rappt auf meinen Song, war wirklich so ein halbes Jahr, das war so von April bis Dezember, war einfach so eine verrückte, kreative Schaffensphase und es hat einfach so direkt geklappt, so von Sekunde 1 an. Und das ist bis heute, finde ich, das so verrückt, ja, dass das so meine Story ist. Ja, es war sehr, sehr märchenhaft, muss ich sagen.
Voll. Ja, genau, der Crow-Song, das ist ja auch so ein Ding. Wie zur Hölle passiert sowas? Wie kamst du zu diesem Feature?
Ey, keine Ahnung. Es war wirklich einfach so, ich hatte voll Glück. Ich bin in so professionelle Strukturen gerutscht. Ich habe Leute getroffen, die es so ernst mit mir meinen, die natürlich in mir was gesehen haben, so, aber auch so, es denen nicht drum ging, mich einfach so auszuquetschen. Und dann war die Freundin von Joe, hat in einem Managementfirma gearbeitet und die hat dann so das Management für mich übernommen. Und die hat gesagt, hey, es gibt doch diesen Song, sollen wir dann nicht mal Crow fragen, ob er auf den Song will? Und für mich war das so, ja klar, kannst du auch von mir aus Elton John fragen, ob der auf den Song will. So, der wird halt da nicht drauf kommen, aber frag halt mal. Und dann hat die den Song an das Label geschickt. Und dann kam so original einfach als Antwort, die erste Antwort, die ich dann wieder gekriegt habe, war einfach der Part von Crow, so wie man ihn heute kennt. Mhm. Ja, und auch da war es dann einfach so, gefragt, ja, finde ich gut, hier der Part, wir können es machen. Und so völlig, also so, das ist so one in a million einfach, keine Ahnung, ja.
Übelst verrückt. Du kommst ursprünglich aus Schorndorf, lebst aber mittlerweile in Berlin. Dass dich so deine Heimat und das Aufwachsen dort geprägt hat, ist ja wahrscheinlich klar, gerade auch durch deine EP. Wofür würdest du aber sagen, bist du so am meisten dankbar, wenn du an das Leben dort denkst?
Boah, ey, ich glaube schon, keine Ahnung, dass es da schon, dass man da schon einen sehr hohen Lebensstandard hat und man kann so retrospektiv immer sagen, ja, da gab es nicht viel und keine Ahnung, so in einer Großstadt, da gibt es dann das und das Förderprogramm und bei uns gab es kein Tonstudio und sonst irgendwas. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass man da im Süden in so einem Vorort nicht so weit weg von Stuttgart. Das kommt ja auch noch dazu, dass man sich einfach in eine Bahn hocken kann und dann ist man in 20 Minuten in einer Großstadt, in einer wirklichen so Stadt, die so Impact hat. Auch wenn es jetzt nur Stuttgart ist. Ey, ich bin so, also da bin ich schon absolut dankbar und weiß da um mein Privileg. Aber ich glaube, am meisten bin ich wirklich dankbar für die Leute, die mir so random in der Schule dazu gewürfelt wurden, weil das sind bis heute einfach so die besten und wichtigsten Leute, Freunde, die ich da gewonnen habe in meinem Leben. Und es sind natürlich hier in Berlin auch neue dazugekommen. Aber ey, es ist wirklich so ein riesen und auch so diverser Haufen an krassen Leuten, mit denen ich da aufwachsen durfte. Ich glaube, dafür bin ich am allerdankbarsten, ja.
Okay, voll schön. Auch ein bisschen cheesy, aber richtig schön.
Nein, das ist aber, da habe ich gar kein Cheese-Gefühl. Das ist wirklich krass. Also das finde ich wirklich so, dafür bin ich so dankbar.
Ich habe gerade schon deine EP erwähnt, die 73614.
Yes.
Kurz nachdenken. Woran denkst du, liegt das, dass so viele Künstlerinnen und Künstler sowohl ihre Songs als auch teilweise Künstlernamen mit den Postleitzahlen bestücken?
Ey, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist halt einfach dieses Heimatgefühl und diese so ursprüngliche und tiefe Connection zu dem Ort, der einen zu dem gemacht hat, was man ist. Und ich fühle das schon auch. Also ich muss sagen, ich bin unheimlich dankbar, dass ich so für mich, wenn ich so in meinem Kopf die Augen zumache und so denke, was ist Heimat, dann sehe ich so Weinberge und dann sehe ich so Schorndorf und Fachwerkhäuser und Brezeln und Spätzle. Und das ist schon krass einfach so gelingt. Ja, und ich glaube, das ist einfach Identität, die man damit so ausdrückt einfach.
Du thematisierst ja auch sehr viel Privates und Intimes in deinen Songs. Kostet dich das schon eine Menge Überwindung, sowas dann zu veröffentlichen?
Das ist so lustig, weil ich habe die Frage schon öfter gestellt bekommen. Und irgendwie ist es eine, die sich für mich aber überhaupt nicht stellt, weil ich das Gefühl habe, so, ich kann überhaupt gar nicht anders. Und dieser Gedanke spielt beim Musikmachen für mich auch überhaupt nie eine Rolle, weil ich das Gefühl habe, sobald ich Musik mache, bin ich so bei mir und überhaupt nicht im Außen, dass da gar keinen Gedanken daran gibt, so wer könnte das denn jetzt noch hören? Das ist so paradox irgendwie, weil, keine Ahnung, in meinem Kopf ist es trotzdem so etwas, was ich, Musik machen ist was ich nur für mich selber mache. Und da sind wir wieder bei diesem cheesy Statement, dass es so ist wie Atmen, wo wirklich halt was dran ist, weil ich mache diese Musik nicht für die Leute, sondern ich mache die für mich. Und es ist dann so ein komischer Glitch in der Matrix, dass es Leute auch gut finden, aber nicht andersrum so. Ich denke mir nicht, jetzt rede ich darüber, dass sich meine Eltern jetzt trennen, weil da können bestimmt ganz viele Leute damit connecten und das kommt dann bestimmt gut an, sondern ich denke mir so, damn, scheiße, meine Eltern trennen sich, das ist in meinem Kopf, löst es einen riesen Druck aus, ich muss irgendwo damit hin und ich verarbeite das eben in meiner Musik und ich kann gar nicht daran denken, dass irgendjemand von außen da jetzt irgendwie dazu denkt.
Gibt es trotzdem eine Art von Song, die du niemals machen würdest?
Ja, kommt drauf an. Also ich glaube schon, ich würde jetzt kein Diss-Track gegen meine Eltern machen.
Ja.
Nur weil die mir die PlayStation als Kind nicht gekauft haben. Also so, ne? Da denke ich mir schon, gibt es Grenzen. Und ich glaube, alles, was so... Also ich möchte halt niemand, der mir am Herzen liegt, so damit verletzen. Mhm. Und da ist, glaube ich, so der einzige Filter, den es gibt, dass ich so darauf bedacht bin, da nicht irgendwie zu persönlich und zu privat werden bei der ganzen Intimmusik, die ich mache. So, das versuche ich schon.
Okay, voll schön. Wenn du so in so einem Songwriting-Prozess bist, was macht dich da am kreativsten? Oder sprudelt es überhaupt komplett aus dir raus? Wie läuft das?
Ey, ich weiß nicht. Es ist so völlig unvorhersehbar und auch gar nicht gleich. Es ist ehrlich immer anders. Es gibt so ein paar Momente immer mal wieder und das sind eigentlich meine Favorite-Momente. Das ist so, man macht einen Beat oder ein Beat geht an. Und man weiß einfach ab Sekunde 1, ist so völlig magisch, wow, was, also genau dieses Wort muss da jetzt kommen. Und dieser Song schreibt sich so von selber und es ist so, als hätte der immer da gelegen. Und man muss ihn einfach nur aufschreiben. Das ist crazy. Und das ist auch so oft sind, das finde ich, ja, merkt man das dann auch. Ich hatte das jetzt bei dem Album, bei einem Track, der heißt Erfolg ist kein Glück, ist auch eine Single. Die kommt am 28.02. und da geht es eben darum, Erfolg ist kein Glück, weil Erfolg ist nichts, was glücklich macht. Mhm. Und da war es auch so, dieser Song, der Beat ging an und es war so, okay, Erfolg ist kein Glück, weil Erfolg ist nichts, was glücklich macht. Es ist Money auf dem Bankaccount und dann ging es so durch und es war dann innerhalb von einer Stunde, war das so erledigt und war so abgehakt und jedes Wort hat gesessen. Und das ist jetzt einer meiner favorite Songs auf dem Album.
Krass.
Es gibt dann aber natürlich auch die Tracks, wo man sich wirklich seinen Kopf zerbricht bis zum geht nicht mehr und wirklich so hart darum ringt, um jedes Wort und um Präzision und um was will ich denn überhaupt eigentlich erzählen? Das ist ja auch voll oft. Ich kenne so viele Leute im Schreibprozess, keine Ahnung, da guckt man erst dann mal nach so Keywords, macht so wie so eine Mindmap und so. Hm. Und das kann ich überhaupt nicht. Ich muss eigentlich immer drauf losschreiben und dann wird es so klar, um was es geht und der Beat gibt so eine Emotion vor und da kann man sich aber auch komplett verrennen und komplett sich seinen Kopf zerbrechen. Das gibt's auch. Und das umso schöner, wenn man das dann irgendwann knackt und so das Puzzle zusammensetzen kann. Schon ein bisschen so eine Knobelarbeit manchmal.
Klingt danach auf jeden Fall.
Voll.
Okay, jetzt hatten wir ja gerade schon über einen deiner ersten Songs gesprochen. Machen wir jetzt mal einen ziemlichen Sprung zu deinem letztreleaseden, und zwar 100.000. Gerne. Der ist ja zusammen mit Trettmann. Wie kam es zu dem? Weil ist ja auch schon, ich finde, das ist schon auch ein krasses Ding, mit Trettmann was zu machen.
Ey, wirklich. Für mich war Trettmann immer so eins meiner Idole. Mit 15, 16. Dieses DIY-Album natürlich. Aber auch davor schon die Sachen mit Megalo. Dieser Was soll's Track und dieser Anorak-Track. Das ist auch, glaube ich, gar nicht mal so der erste Approach, dass man sagt, man will was mit Tretti machen, da bin ich gerade gar nicht sicher, aber das war schon immer, also für mich einfach so ein Icon und ein Idol. Umso froher und glücklicher und geehrter bin ich jetzt, dass es so, dass wir das zusammen gemacht haben. Und auch da war es ja so, ich habe das eingangs gesagt, irgendwie, es war so völlig klar, dass er das machen muss. Und ich habe es ihm geschickt und er hat gesagt, yo, machen wir. Und dann war ich diesen Tag in Leipzig und habe ihm random geschrieben, hey, übrigens, ich bin in Leipzig, voll dumm, ich hätte ja auch mal Bescheid sagen können, hast du zufällig heute Zeit? Und er war so, ja, hab ich, let's go. Und auch da ist es dann einfach so, hat es so geflowt und es einfach so, war so, wir machen das jetzt einfach. Ja, super, super happy, dass es so geklappt hat.
Was feierst du selbst an dem Song am meisten?
Ja, ich mag schon diese Versöhnlichkeit und diese Wärme, mit der man so in die Vergangenheit guckt. Ich liebe Trettis Part. Ich bin so froh, dass er so ehrlich ist auf diesem Track und dass er so deep ist auf diesem Track. Dass er so, als er über die Demenz von seiner Mutter spricht oder über das Verhältnis zu seiner Tochter oder die alten Weggefährten auf seinem Weg. Ich habe so gehofft und ich habe ihm das auch gesagt, so ey, bitte sei ehrlich, ich wäre so dankbar, wenn du uns auf diesem Track so teilhaben lässt, auch an deinem wirklichen, so an deinen Thoughts und dass er wirklich so ehrlich ist auf diesem Track. Ja, freut mich und ehrt mich auch irgendwie, dass ich so eine Plattform sein kann, einfach für so einen Künstler wie Trettmann, der auf meinem Track einfach so Sachen erzählt, einfach die man sonst irgendwie vielleicht noch nicht gehört hat.
Mhm.
Ja, das mag ich an dem Track alles.
Auch übelst krass, du hast sehr schnell, wenn ich das so richtig gelesen habe, auch dein eigenes Label gegründet, Schere, Stein, Papier. Warum?
Yeah.
Also warum genau hast du das gemacht und was bringt das so einem als Künstler?
Ich glaube, das klingt von außen immer erstmal krasser, als es ist.
Okay.
Ich bin wirklich kein guter Geschäftsmann. Ich bin ja so naiv in dieses Musikgame reingesteppt. Und ich hätte das ohne meine zwei großen Bros, Kilian und Joe, die mit mir eben diese Musik angefangen haben zu machen, hätte ich das auch niemals gecheckt. Aber es gab eben diese Verhandlungen. Und mir war einfach nur wichtig, ey, man kennt diese ganzen Horror-Stories, dass so man in diese Mühlen der Musikindustrie kommt und man dann auf einmal nicht mehr mitsprechen kann, was für Musik man selber rausbringt und dass Leute irgendeinen bestimmten Type in einem sehen und dann einen dahingehend so in so eine Schiene pressen. Und das wusste ich einfach nur, das war so mein einziges Ding in diesen ganzen Verhandlungen. Also so, ey Jungs, mir ist alles scheißegal, aber bitte macht, dass ich einfach so releasen kann, was ich will und dass ich mich vor niemandem rechtfertigen muss, was für Musik rauskommt. Und da gibt es dann eben diesen Way, diese Vertragsform von einem Distributionsstil, Vertriebsstil, wo man dann so praktisch sein eigenes Label macht. Also es ging nie darum, irgendwie Leute zu signen oder da ein großer Musikmogul zu werden, sondern es ging einfach nur darum, hey, ich will die Vertragsform, wo mir niemand reinreden kann, was für Musik ich rausbringe.
Okay.
Und das war der einzige Grund.
Okay, trotzdem auch noch eine wichtige Frage. Persönlich interessiert mich das sehr. Warum heißt es ja Schere, Stein, Papier?
Ey, das ist so wild, weil das ist so 5 Jahre her und seitdem ist so viel passiert. 6 Jahre. Aber zum nächsten Mal sind wir natürlich 3 Leute, so wie bei Schere, Stein, Papier auch.
Okay, ja.
Ich fand es cool und deep. So, ich fand, das war so Schere, Stein, Papier ist so, klang irgendwie einfach gut. Und dann hatten wir uns noch sowas aus den Fingern gesaugt. Ich habe damals bei Kilian immer gepennt. Und der hat im Friedrichshain gewohnt. Und vom Friedrichshain nach Kreuzberg rüber, wo unser Studio war, gibt es diese berühmte Oberbaumbrücke.
Okay.
Die man auf jeder Berlin-Postkarte sieht. Und da gibt es so eine Lichtinstallation, die so Schere, Stein, Papier spielt. Und wir mussten eben jeden Tag über diese Brücke gehen. Und das haben wir uns dann noch so dazu gedichtet, dass das ja auch dafür, deswegen wir so heißen. Aber ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht, dass es diese Lichtinstallation gibt. Ich fand es einfach nur, dass es cool klingt.
Tut's auf jeden Fall, ja. Okay. Und du machst ja auch ziemlich verschiedene Musik zum Teil. Also es ist mal mehr Hip-Hop, mal ist es auch ein bisschen poppig. Wenn jetzt jemand dich fragen würde, was machst du für Musik? Was antwortest du?
Ey, ich sage dann, ich mache Popmusik und ich sage das mit dem besten Gewissen der Welt. Ich sage das voller Stolz. Ich habe das Gefühl, die deutsche Popmusik hat so in den letzten Jahren so einen nicen Wandel durchlebt. So, wo man früher irgendwie immer an so peinliche Singer-Songwriter ohne Seele gedacht hat, gibt es mittlerweile so viel gute, qualitativ hochwertige Musik, die wirklich was aussagt und die nicht einfach nur irgendwie dem nächsten Trend aus den USA hinterherläuft, sondern die einfach so eigenständige deutsche, ja, so Popkultur irgendwie abbildet. Und ich bin da richtig froh und stolz drum, da so auch mit Teil davon sein zu dürfen und feiere das. Deswegen, ja, Popmusik, Baby.
Skrr, skrr. Geil. Okay, Musik ist ja aber, nehme ich mal ganz stark an, natürlich nicht nur so ein berufliches Ding für dich. Du wirst ja auch im Privaten Musik hören.
Yes.
Die Energy Sucks Music Lounge. Deine Playlist.
Deswegen die Frage, was hörst du selber gern für Musik?
Oh, ich fürchte immer diese Frage, weil ich so bin so klassischer Alleshörer.
Ja.
Ich habe mir davor nochmal so ganz, so, weil ich wusste, die Frage wird kommen und ich stammel da immer rum. Ich habe mir mein Spotify mal angeguckt.
Ja.
Keine Ahnung, was ich letztes Jahr so viel gepumpt habe, war die Künstlerin Ray mit dem 21st Century Blues Album. Ich finde die so genial, ich finde die so krass, ich finde das so heftig, dass sie so mit diesem Soul, Blues, Jazz-Gesang, aber trotzdem auf so einer kommerziellen Ebene ruled, dass sie innovativ ist und krass ist und trotzdem irgendwie sich so zurückbezieht auf so eine so eine Classiness. Ich finde die überkrass. So, dass sie das dann auch mixt mit so elektronischen Einflüssen und dann auf einmal einen Dance-Track ballert, aber mit einer Big Band auf der Bühne steht und so ganz so logisch und ungewollt in so Fußstapfen tritt wie Amy Winehouse oder Adele. Ja, finde ich crazy. So, das hat mich sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, ich finde auch Olivia Dean heißt sie. Sie fand ich auch crazy. Ich finde auch Dominik Feig krass. Ich höre aber auch ganz viel so alte Jazz, Funk, Soul Musik, so keine Ahnung. Gil Scott Heron finde ich krass. Aber ich weiß nicht, ich glaube, mein meistgehörter Song letztes Jahr war auch einfach von Beschlik Meister. So Deutsch-Rap-Untergrund.
Krass.
Ganz, ganz fiebertraumig. Ich weiß nicht, ich bin einmal einfach eingeschlafen mit seinem Song auf Dauerschleife.
Na genau.
Und for real, das war so. Ich habe ihm auch so geschrieben, so ey, keine Ahnung, wie es dazu kam, aber du bist einfach mein meistgehörter Song und ich bereue nichts. Aber ich bin einfach wirklich so eingeschlafen, auch mit seinem Song auf Dauerschleife. Der Song ist wirklich krass, abgesehen davon, als wäre ich etwas wert, heißt der. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe vergessen, wie der heißt. Also so ein wilder Mix, würde ich sagen.
Vorhin hatten wir auch schon kurz über deinen zuletzt releaseden Song gequatscht. Jetzt will ich aber ein bisschen mehr wissen. Du hast ja schon angekündigt, dieses Jahr wird fett. Neues Album, neue Tour. Die größte, hast du, glaube ich, gesagt, die du jemals hattest bisher.
Das stimmt.
Und das neue Album kommt auch, ich fühle mich jetzt ein bisschen persönlich angesprochen, einen Tag vor meinem Geburtstag raus.
Ach, wie nice.
Erzähl mal, was darfst du uns schon verraten?
Ey, was willst du wissen?
Ich will wissen, was in dem Album drinsteckt. Was hören wir da? Was erwartet uns?
Ey, ich glaube, dieses Album ist für mich so ein nächster Step. Ich hatte mir das so voll gewünscht, dass es so ein neues Kapitel gibt. Ich habe das Gefühl, so die letzten Jahre waren so bestimmt von dieser wilden Corona-Zeit, wo ich mich so komplett ausprobiert habe und links und rechts überall dabei war. Und dann irgendwie so jetzt über diese letzten beiden EPs wieder so zu meinem Kern irgendwie zurückgefunden habe. Oder zuerst mal irgendwie auf der Suche nach dem Kern irgendwie so vorgedrungen bin. Und ich habe das Gefühl, ich hab dieses Mal zum ersten Mal etwas von Anfang bis Ende komplett erzählt. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob es mir wirklich krass gelungen ist, aber es fühlt sich gerade voll gut an und voll nice an, so diesen Status quo, wer bin ich gerade, wer ist Mayan gerade, abgebildet zu haben und irgendwie eine zusammenhängende Story zu erzählen. Wer bin ich, wo will ich hin, wo komme ich her? Ja, ich bin voll froh, es waren so viel Zweifel und voll so viel Ängste, die dem Album so gegenüberstanden und vorausgingen und auch mich währenddessen begleitet haben. So viele Phasen, wo ich mir gedacht habe, ey, ich habe gar keine Ahnung, um was es eigentlich gehen soll und um was ich eigentlich erzählen will. Und ich habe das Gefühl, dass es so voll diese Not zur Tugend gemacht, beziehungsweise sich diesen Gefühlen einfach gestellt und verarbeitet auf einem Album, auf einem gesamten Ding. Es ist irgendwie viel erwachsener, ja, und auch viel musikalischer. Also ich hatte eigentlich am Anfang so die Idee von so einem super organischen, mega stylischen Jazz-Hip-Hop-bigen Ding. Und das ist es teilweise, aber es ist es ohne irgendwie so prätentiös zu sein und ohne so krass irgendwie artsy sein zu wollen, finde ich, einfach teilweise voll auf den Punkt und voll gut gelungen. Und ich bin da voll stolz drauf.
Kannst du auch sein, auf jeden Fall. Ich finde auch den Titel so spannend. Wenn nichts von nichts kommt, woher komme ich dann? Ich finde, es passt ein bisschen zu dem, was du vorhin meintest mit Erfolg ist kein Glück. Ich habe das so gelesen und war so, Ja, stimmt. Das ist so übelst mindblowing, keine Ahnung.
Ey, das freut mich, das freut mich. Ich habe so mit dem Titel gestruggelt, weil er eben so komisch irgendwie so, keiner kann diesen Titel aussprechen und keiner, so jeder stolpert über diesen Titel und alle sind so, hä? Bro, nenn doch dein Album nicht so. Aber der hat irgendwie in mir so viel ausgelöst und irgendwie so viele Bilder geweckt. Und deswegen voll nice zu hören, dass es dir da ähnlich ging.
Voll, ich fühl's übelst. Du bist auch sogar am 27. November bei uns in Sachsen, in Leipzig.
Yes.
Du meintest auch vorhin, du warst schon mal in Leipzig. Was denkst du, wie werden die Konzerte, auch abgesehen von Leipzig, aber was erhoffst du dir von deinen Konzerten, von deiner Tour?
Oh, ey, ich freue mich einfach, die ganzen Leute so wiederzusehen, im echten Leben zu sehen, dass so Sachen unabhängig von Social Media stattfinden und so Likes und Comments zu so echten Leuten werden. Das finde ich eigentlich das Geilste daran, dass es so echt ist und dass es so direkt ist. Das ist eigentlich so das Niceste. Ich bin unfassbar froh, dass meine Band größer geworden ist, dass wir mit mehr Leuten auf der Bühne stehen, dass weniger Musik vom Band kommt und einfach so Musik da drauf auf der Bühne in dem Moment so entsteht. Und ich habe das Gefühl, ich bin auch so ein bisschen entspannter geworden, weg von so einer Dienstleister-Mentalität. Also von wegen, ey, ich muss jetzt alles dafür tun, dass die Leute jetzt happy nach Hause gehen. So ein bisschen wie bei der Musik eben auch, sondern hin zu, ey, ich möchte einfach so das machen, was ich am meisten fühle. Und ich glaube ganz fest daran, dass es sich dann auf die Leute auch überträgt. Ähnlich so wie beim Musikmachen, dass man das spürt und dass es dann darüber zur besten Show aller Zeiten wird und weniger aus diesem, oh, hoffentlich ist das Publikum mir so gnädig, abgesehen davon, dass wir ja eh irgendwie alle eine große Family sind in dem Raum und ich natürlich auch die Classics spiele und die auch feier und so. Ja.
Wir kommen jetzt auch schon zum letzten Song, über den wir kurz quatschen für heute. Und zwar kann man jetzt sich vielleicht ein bisschen denken, wenn nichts von nichts kommt. Der kam ja auch erst vor wenigen Wochen raus. Und das soll jetzt auch wirklich nicht geschleimt, nicht cheesy klingen, aber ich habe den gehört und ich war auch so wow. Also völlig, völlig überwältigt. Da stecken so viele Emotionen drin. Das ist so kontrolliert und ich war einfach ganz doll begeistert, will ich damit nur sagen.
Dankeschön. Ja, voll nice. Ich krieg so viele liebe Botschaften, Messages und sowas zu dem. Danke, freut mich.
Der ist ja auch ziemlich intim auf jeden Fall, was wir vorhin auch schon mal kurz als Thema hatten. Und zeigt dich auch verletzlich. Würdest du sagen, du setzt dir selbst Grenzen?
Uff, keine Ahnung, in welchem Zusammenhang. Ich habe schon oft das Gefühl, dass ich mir selber im Weg stehe. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, Musik und Schreiben ist immer so ein bisschen so eine Ausflucht. Ich habe das Gefühl, auch jetzt bei dem Album ist so ein bisschen, es fühlt sich so an, weil für mich waren die letzten 2 Jahre schon ein großer Umbruch. Ich habe mich so ein bisschen abgenabelt von Kilian und Joe, die 2 großen Bros, mit denen es so losging. Und wir haben ja immer noch für das Album irgendwie zusammengearbeitet und sind voll Bros, aber so einfach, ja, ich bin so ein bisschen flügge geworden und bin so alleine, hab alleine gelernt irgendwie zu laufen und musste es lernen. Und das ist jetzt so ein bisschen für mich so das, was dabei rauskommt, wenn man den Jungen einfach mal machen lässt und so ein bisschen ohne Stützräder fahren. Und einfach sich so wirklich to the fullest, ohne Kompromisse so ausdrücken. Deswegen, ja, weiß ich nicht genau mehr, was die Frage war.
Aber das ist
für mich.
Die also, bezog sich auf Grenzen, ja.
Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe schon ein bisschen weiter rausgeschwommen als die Male davor, wenn man das so sagen kann, ja.
Das kann man so sagen. Du hast es auch trotzdem mit dem davor ziemlich gut beantwortet.
Sweet, das freut mich.
Wie lange hast du an dem Song gearbeitet?
Boah, das war so wild. Ich glaube, dieser Song hat auf jeden Fall den schlechtesten CO2-Fußabdruck von allen meinen Songs.
Okay.
Weil ich bin eines Morgens aufgewacht und ich wollte eine Session machen mit einem Typ, der mir empfohlen wurde, mit Nikolai, mit Greedo. Und es stellte sich raus, dass der in Frankreich sitzt. Der ist Deutscher, aber sitzt in einem Studio in Frankreich. Und ich wusste das aber nicht. Und dann habe ich über Management zu dem praktisch Kontakt aufnehmen lassen und gefragt, so, ey, könnt ihr mal checken, ob ich was mit dem machen kann? Und dann war da so die Antwort so, ey, du kannst gerne mit dem Session machen, aber der ist halt nicht in Berlin, sondern der ist in Frankreich. Aber du könntest heute Abend dahin fliegen, das war so donnerstags, und am Sonntag wieder zurückfliegen. Und dann könnt ihr da Musik machen. Und der sitzt in so einem Riesen, das ist so ein ehemaliges Weingut.
Ja.
Ja. Und dann bin ich da nach Toulouse geflogen und wurde dann von so einem Chauffeur abgeholt und hab basically dann halt für 2 Tage und für diesen Song bin ich dahin geflogen. Den haben wir da gemacht in den 2 Tagen. Und ich bin richtig, richtig froh, dass ich es gemacht habe, weil ich dachte mir auch so, ey, ich kann doch jetzt nicht einfach in den Flieger steigen und einfach irgendwo hinfliegen. Ich bin doch nicht Paris Hilton. Und ich bin aber so froh, dass ich es gemacht habe. Das war auch wieder so einer von diesen Bauchentscheidungen, wo man so denkt, ey, komm, einfach mal machen. So, ich bin voll froh, dass ich es gemacht habe, ja.
Das, ja, also bei dem Song, was da rausgekommen ist, würde ich auch mal sagen, verzeih dir das, dein CO2-Fußabdruck. Ich kann nur sagen, liebsten Dank für dieses tolle Gespräch.
Ey, danke dir, es hat Spaß gemacht.
Fand ich auch, war sehr, sehr entspannt und übelst spannend, was du so erzählt hast.
Das freut mich.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Das war doch schon wieder einfach nur herrlich. Rapper und Singer-Songwriter Marjan ist ein chilliger Typ, der sein Ding macht und dabei kommt halt krass gute Mucke raus. Klick dich safe auch durch unsere anderen Folgen, davon gibt's schon eine Menge, mit den unterschiedlichsten Artists auf energy.de/Sachsen oder auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music only.